Heute geht es ums Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist in mancherlei Hinsicht anders als all die anderen drei Evangelien. Johannes berichtet nur von besonders ausgewählten Ereignissen und Begegnungen. Und in jedem dieser Begegnungen und Ereignissen wird etwas ganz besonders deutlich gemacht. Anliegen und Intention des Johannesevangeliums nennt Johannes am Ende. Es ist immer wichtig zu schauen, warum hat er das eigentlich alles geschrieben? Und da steht, es wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Also, darum ist das Johannesevangelium geschrieben, damit wir glauben, Jesus ist der Sohn Gottes und durch den Glauben an ihn bekommen wir ewiges Leben. Und genau darum geht es in zwei Begegnungen am Anfang des Johannesevangeliums. Jesus begegnet dort zwei absolut unterschiedlichen Menschentypen. Unterschiedlicher geht's kaum. In Kapitel 3 trifft er auf Nikodemus, einen der führenden jüdischen Lehrer. Und in Kapitel 4 begegnet er einer samaritischen Frau. Samariter glaubten auch an Gott, aber halt nicht so richtig. Und Juden verachteten sie. Und dazu kommt diese Frau in Kapitel 4, diese Samariterin, hatte 5 gescheiterte Beziehungen hinter sich und jetzt lebte sie einfach so mit dem 5. Mann zusammen. Beide Begegnungen sind sehr intensiv und interessanterweise kommt gerade die Samariterin zum Glauben. Bei Nikodemus bleibt es offen. Dafür erscheint Nikodemus noch 2-mal im Johannesevangelium an 2 sehr interessanten Stellen. In Kapitel 7 lesen wir, wie die Meinungen über Jesus auseinandergehen. Es gibt regelrecht eine Spaltung. Die einen sind für ihn, die anderen sind gegen ihn. Und Nikodemus taucht nochmal auf bei der Bestattung von Jesus. Aber bis zuletzt bleibt offen, ob er jemals an Jesus geglaubt hat. Nikodemus ist eine spannende Figur im Johannesevangelium. Er ist fasziniert von Jesus. Er möchte mehr von Jesus wissen und er legt ein Wort vor dem Hohen Rat für Jesus ein. Da, wo die Meinungen auseinandergehen, da warnt er davor, ihn zuvor verurteilen. Und sehr wahrscheinlich war er auch bei der Kreuzigung dabei. Denn als Jesus ins Grab gelegt wurde, brachte er wertvolle Salben und Öle, damit man Jesus damit einbalsamieren konnte. Also Jesus hat in Nikodemus sehr, sehr viel bedeutet. Aber es bleibt offen, ob er jemals geglaubt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist und ob Nikodemus das ewige Leben hat. Und ich bin echt gespannt, ob ich Nikodemus mal im Himmel treffen werde. Im Johannesevangelium ist er unentschieden. Und ich glaube, Nikodemus steht für viele unentschiedene Menschen auch heute, die von Jesus fasziniert sind, ja, die mehr über Jesus wissen wollen, die ihn sogar verteidigen anderen gegenüber und die sogar für Jesus sehr viel Geld ausgeben, weil ihnen Jesus sehr wertvoll ist. In diesem Kapitel 3 geht es darum, wer ist Jesus für mich? Und wir merken, das war nicht das Thema von Nikodemus. Aber Jesus lenkt das Gespräch genau in diese Richtung. Johannesevangelium Kapitel 3. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Nikodemus war ein sehr religiöser Mensch. Er gehörte zu den Pharisäern, eine religiöse Gruppe, die Gebote sehr, sehr ernst genommen haben und sehr peinlich genau eingehalten haben. Er war gelehrt, gebildet, er kannte sich im Alten Testament aus, er konnte sicher streckenweise Passagen auswendig aufsagen, er kannte die jüdischen Schriften bestens. Und eines Nachts kam er zu Jesus. Und dieser Begriff oder dieser Hinweis, dass es Nacht war, hat unterschiedliche Bedeutungen. Zum einen könnte es bedeuten, der ist heimlich hingegangen, um nicht von seinen Pharisäerkollegen angegriffen zu werden. Es war aber auch üblich, in den Abendstunden zu diskutieren. Nacht könnte aber auch eine tiefere symbolische Bedeutung haben und darauf werde ich noch kommen. Wir wissen, beginnt Nikodemus das Gespräch, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Das zeichnet Nikodemus aus. Wir wissen. Glaube bedeutet für ihn und die anderen jüdischen Lehrer Wissen. Glaube ist Wissen. Wissen, was richtig, was falsch ist. Wissen, wie Gott ist. Und wenn sich Gott dann anders offenbart, zum Beispiel durch Jesus, dann kann das nicht von Gott sein, weil man weiß ja, wie Gott ist. Sie wissen also, was von Gott ist und sie wissen, was nicht von Gott ist. Sie wissen, was in der Bibel steht und sie wissen, wie das in der Bibel auch auszulegen und anzuwenden ist. Und dieses Wissen versetzt sie in die Position, dass sie beurteilen können. Nur mit Jesus kommen sie nicht klar. Seine Zeichen und Wunder sprechen eindeutig dafür, der muss von Gott kommen. Aber auf der anderen Seite verhält sich Jesus so, wo man sagt, das passt nicht zu Gott. Zum Beispiel, vor allem nicht zu dem Gottesbild, was sie wissen. Für Nikodemus bedeutet Glaube also Wissen. Und ich würde gerne wissen, welche Frage Nikodemus eigentlich stellen wollte, denn dazu kam es gar nicht. Vielleicht wollte er wissen, Jesus, wer bist du wirklich? Jesus ging indirekt auf diese Frage ein und spitzte diese Frage, Jesus, wer bist du, letztendlich dahin zu, dass er sagt, wer bin ich für dich, Nikodemus? Nicht wer bist du, wer bin ich, sondern wer bin ich für dich? Darauf kommt es an. Und darum geht es auch in dieser Begegnung. Jesus lässt also Nikodemus gar nicht weiterreden, sondern lenkt das Gespräch sofort in die entscheidende Richtung. Amen, Amen, ich sage dir, nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Achtet mal auf den Gegensatz. Nikodemus geht es um Wissen. Glaube bedeutet für ihn Wissen. Und Jesus spricht vom Sehen. Das Reich Gottes sehen. Wörtlich steht da betrachten, also etwas betrachten. Glauben bedeutet betrachten für Jesus. Das Reich Gottes betrachten. Und das heißt, nicht irgendwann mal in Ewigkeit im Himmel Gott betrachten, sondern jetzt schon das Reich Gottes betrachten. Das heißt, betrachten, wie Gott wirkt. Reich Gottes ist ja da, wo Gott wirkt. Und Jesus sagt, das kann man betrachten, wie Gott wirkt in dieser Welt. Aber, gibt eine wesentliche Einschränkung, nur wenn man von oben, wenn man neu geboren ist. Hier treffen also zwei sehr unterschiedliche Ansichten aufeinander. Für Nikodemus bedeutet Glaube und Religion Wissen. Wissen über Gott, die Welt und die Bibel. Und Jesus spricht davon, dass man das Reich Gottes sehen kann. Dass man betrachten, beobachten kann, wie Gott wirkt. Das heißt, Glaube kann einerseits eine Theorie sein, ein Wissen, eine Überzeugung, die man sich aneignet, oder aber eine göttliche Realität, die man betrachten kann. Wissen oder sehen. Was ist für dich Glaube? Ist für dich Glaube eine Theorie, ein Wissen? Oder heißt für dich Glauben, ich betrachte das Reich Gottes, wie Gott wirkt und ich erlebe das und ich bin mitten dabei? Glaubst du an eine Theorie, an eine Lehre, glaubst du an ein Buch oder betrachtest du die göttliche Realität und erlebst sie sogar? Jesus spricht hier noch zwei weitere Gegensätze an, viel wesentlicher. Er sagt, Gottes Wirken, von dem ich gerade gesprochen habe, das Reich Gottes sehen, das kann man als Mensch nicht sehen. Das Reich Gottes, den Machtbereich Gottes, kann man als Mensch nicht betrachten und wahrnehmen. Ein Mensch kann Gott nicht wahrnehmen. Um Gott und sein Reich wahrnehmen zu können, braucht es eine Totalerneuerung. Nur wenn jemand von oben her, sagt Jesus, neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Jesus nennt also zwei Voraussetzungen für dieses Wahrnehmen der Wirklichkeit Gottes. Gott muss von oben her in dein Leben hineinwirken durch seinen Geist und diese Wirkung muss dich zu einem neuen Menschen machen. Anders kann man das Reich Gottes nicht sehen. Das ist für Nikodemus jetzt zu hoch und er sagt, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist Mensch. Was vom Geist geboren wird, ist Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch beim Wind ist es so. Er weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Nikodemus fragte Jesus nochmals, wie ist das möglich? In diesem kurzen Dialog setzen sich jetzt die Gegensätze fort. Man kann sie an zwei Stichworten festmachen und einigen Stichworten, nämlich Mensch und Geist und kann und von oben. Und dieses kann drückt das Menschliche aus, Menschen können. Das wird hier viermal deutlich in diesem Text. Viermal lesen wir hier kann. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Ich kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden? Und schließlich fragt Nikodemus noch einmal, wie kann das geschehen? So steht es wörtlich, ne? Wie ist das möglich? Wie kann das geschehen? Und die Antwort von Jesus lautet, du kannst nicht. Mit deinen menschlichen Möglichkeiten kannst du nicht. Menschen haben keinen Zugang zu Gott, zu Gottes Wirklichkeit. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Und menschlich gesehen hast du keinen Zugang zu Gottes Wirklichkeit. Damit stellt natürlich Jesus die Gesetzesfrömmigkeit von Nikodemus massiv in Frage oder grundsätzlich in Frage. Du kannst nicht zu Gott kommen, auch wenn du dich noch so anstrengst und die Gebote hältst. Es geht nicht. Denn was von Menschen geboren ist, das bleibt Mensch. Es bleibt immer in der menschlichen Dimension. Das Reich Gottes ist eine völlig andere Dimension. Und um in diese Dimension zu gelangen, musst du von oben her, unabhängig von dir, das kannst du nicht, von oben her neu geboren werden. Der Geist Gottes muss in dich hineinwirken. Denn Jesus sagt, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und wer aus diesem Geist geboren ist, der kann Gottes Reich, der kann Gottes Wirklichkeit wahrnehmen. Das hebräische Wort Geist heißt Ruach. Da kommt dieses Ruach, mit so ganz tiefem Ruach, ja. Da kommt dieses Wind vor. Das nimmt dieses Jahr auf. Der Geist ist Wind, Ruach. Du hörst, wie er rauscht, wie er weht. Du weißt aber nicht, wo er herkommt. Und wir haben ja letzte Zeit heftige Stürme erlebt. Und da dachte ich, so ist der Heilige Geist. Das ist nicht nur so. Ja, den gibt's auch, wo er leise säuselt. Haben wir auch in der Bibel. Aber bei so Sturm, denk mal dran, so Heiliger Geist. Und du weißt nicht, wo kommt er her, wo geht er hin. Du kannst ihn nicht aufhalten. Du kannst ihn auch nicht erzeugen. Der kommt oder er kommt nicht. Das steht nicht in unserem Machtbereich. Das ist der Geist, sagt Jesus. Und letztlich ist es ein göttliches Geheimnis, ob er und wie er an dir wirkt. Ein neues Leben, von oben, von Geist Gottes neu gemacht, steht nicht in unserem Einflussbereich. Nikodemus kann sich immer noch nicht vorstellen, wie das gehen kann. Jesus antwortete ihm, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, das sage ich dir. Das, was wir wissen, davon reden wir. Und das, was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Aber das, was wir bezeugen, nehmt ihr nicht an. Ihr glaubt mir schon nicht, wenn ich euch zu euch von irdischen Dingen spreche. Wie wollt ihr dann glauben, wenn ich zu euch von himmlischen Dingen rede? Nur einer ist den Himmel hinaufgestiegen. Es ist der, der auch vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Das ist jetzt ein harter Vorwurf für diesen Bibelkenner. Du weißt so viel, Nikodemus, aber du nimmst nicht an. Was für eine Tragik. Er kennt die Schriften des Alten Testamentes. Und Jesus spricht hier von sich und dem Propheten im Wir. Er sagt, ihr glaubt nicht, was wir bezeugen, was ich, Jesus und die Propheten alles schon bezeugen. Von Mose bis Malachi. Sie sprechen alle davon, von diesem neuen Leben aus dem Geist Gottes. Aber Nikodemus und seine Kollegen glauben es nicht. Wissen bedeutet nicht glauben. Du kannst das Alte Testament wissen und kennen und doch nicht glauben, nicht annehmen. Er sagt, ihr habt es nicht angenommen. Ihr wisst es, aber ihr habt es nicht angenommen. Und jetzt nimmt Jesus eine Geschichte aus dem Alten Testament auf und zeigt damit, was Glauben bedeutet. Und das ist so diese andere Sicht vom Kreuz. Eine merkwürdige Geschichte, die auf das Kreuz hinweist. Jesus sagt, es ist wie bei Mose, der in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn ewiges Leben erhält. Während der Wüstenwanderung hat sich das Volk Gottes gegen Gott versündigt, wieder einmal, wie so oft. Und Gott kann dieses sündige Verhalten nicht tolerieren, weil Gott Gott ist und Sünde muss bestraft werden. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Sünde kann nicht einfach toleriert werden, von Gott her jedenfalls nicht. Und in diesem Fall schickte Gott giftige Schlangen in das Lager. Und der Biss dieser Schlangen war tödlich. Und als die Menschen anfingen zu sterben an diesen Schlangenbissen, schrien sie zu Mose und sagten, Mose, wir haben gegen Gott gesündigt, wir sehen es ein, bete zum Herrn, dass er diese Schlangen wegnimmt. Aber Gott reagierte merkwürdigerweise anders. Er hat die Schlangen nicht weggenommen. Stattdessen bot er eine Möglichkeit zur Rettung an. Und das ist der Hinweis auf das Kreuz, auf Jesus. Gott nimmt die Strafe nicht weg, weil Sünde bestraft werden muss, aber Gott bietet eine Möglichkeit zur Rettung an. Die war ganz merkwürdig. Ich habe mal aus dem Bibelprojekt das rauskopiert. Mose musste eine Schlange aus Bronze machen und diese Schlange auf einem Pfahl aufrichten. Und dann hieß es, jeder, der diese Schlange anschaut, also jeder, der von der giftigen Schlange gebissen wurde, das waren eigentlich alle, der sollte auf diese bronzene Schlange blicken. Und wer auf die Schlange sah, der wurde gerettet. Und Gott hat hier ein Symbol für das Kreuz gemacht. So wie die Schlange erhöht wurde, so wurde Christus am Kreuz erhöht. Und jeder, der an ihn glaubt, der bekommt das ewige Leben und muss nicht an der Sünde sterben. Was hättest du gemacht, wenn du damals im Lager in der Wüste dabei gewesen wärst? Stell dir vor, eine Schlange hat dich gebissen. Es tut sau weh. Aber du weißt, das Weh ist gar nicht so schlimm. Ich werde in wenigen Stunden sterben. Ich bin dem Tod geweiht. Es gibt nichts, was mich retten kann. Und dann sagt jemand, doch, geh zu der Schlange und schau hin. Dann wirst du nicht sterben. Was würdest du tun? Das Beispiel ist absurd. Aber es beschreibt genau unsere Lage. Denn wir sind von der Schlange gebissen. Von der Schlange schlechthin. Von dem Bösen. Damals im Paradies war es die Schlange. Sie hat nicht gebissen, aber sie hat die Menschen vergiftet, verseucht. Wir sind voll vom Gift der Sünde. Wir sind dem Tod geweiht wegen unserer Sünde. Mehr noch, wir sind von Gott getrennt. Wir haben ja gehört, dass Menschen keinen Zugang in Gottes Reich haben. Wir haben keinen Zugang in Gottes Reich und das wird in Ewigkeit so bleiben. Wir werden auch nach unserem leiblichen Tod ewig von Gott getrennt sein. Und glaub bitte nicht dieses Märchen, dass wir nach dem Tod automatisch zu Gott kommen werden. Wer hier von Gott getrennt ist und Gottes Reich nicht sehen kann, der wird es auch nicht nach dem Tod sehen. Wir haben das Gift, das tödliche Gift der Sünde in uns und wir müssen sterben. Und Jesus meint damit diesen ewigen Tod, ewig von Gott getrennt. Aber so wie damals Gott eine Rettung angeboten hat, er konnte nicht mit ansehen, wie sein Volk an diesen Schlangenpissen stirbt, so hat er auch heute für uns eine Rettung angeboten. Und er erklärt es dann so. So hat Gott die Welt geliebt, er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, sondern an ihn glaubt. Sondern damit er das ewige Leben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Gott hat den Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit sie verurteilt wird. Vielmehr soll er diese Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den göttlichen Auftrag von Gottes einzigen Sohn geglaubt. Gott liebt seine Menschen. Er hat keinen Spaß daran, dass Menschen an Schlangenbissen sterben. Gott möchte nicht, dass wir wegen unserer Sünde umkommen, für immer von ihm getrennt und verloren sind. Aber Gott kann andererseits die Strafe nicht einfach wegnehmen und sagen, na ja, schon gut. So wie er damals die Schlangen nicht wegnehmen konnte. Aber er bietet eine Möglichkeit zur Rettung an. Jesus stirbt stellvertretend für uns am Kreuz. Und wer das im Glauben annimmt, der wird nicht verloren gehen, sondern ewig bei Gott sein können. Und so wie bei Mose in der Wüste genügt dieser vertrauensvolle Blick auf das Kreuz. Hättest du damals in der Wüste geglaubt, dass der Blick auf die Schlange rettet? Oder wäre es dir einfach zu komisch gewesen? Irrational oder sonst was? Auf eine Schlange schauen, wie blöd ist das denn? Ich mache mich doch nicht lächerlich und gehe da zu so einer Schlange hin und schaue da hin. Was soll das? Ist doch absurd, lächerlich. Mache ich nicht. Ich weiß nicht, ob damals oder wie viele Menschen damals in der Wüste gestorben sind, weil sie gesagt haben, das ist mir zu doof. Ist doch lächerlich, auf so eine Schlange schauen. Ich weiß nicht, wie viele damals wirklich gestorben sind, weil sie es zu blöd fanden, da hinzuschauen oder weil sie gedacht haben, das glaube ich nicht, geht nicht. Aber ich weiß, dass viele Menschen an der Sünde sterben werden, weil sie nicht auf das Kreuz schauen wollen, weil es ihnen vielleicht auch zu lächerlich oder zu dumm oder zu absurd ist, was auch immer. Und das ist das Tragische. Dieses Bild hängt hier neben einem Saal. Wir hatten es erst vor 2-3 Wochen hier im Gottesdienst. Ich möchte es nochmal aufgreifen. Es zeigt Menschen unter dem Kreuz. Da sind viele am Kreuz, aber sie glauben nicht. Sie bleiben dunkel. Manche lesen sogar die Bibel. Das sind die Nikodemusse. Die lesen die Bibel, aber Sie gehören nicht zu Jesus. Sie wissen viel, aber sie haben dieses neue Leben aus Gottes Geist nicht. Das Leben aus dem Geist Gottes haben nur die, die hell sind, die angestrahlt sind, die diesen Geist Gottes haben. Die das glauben und für sich annehmen, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Da schauen viele zum Kreuz. Die deuten vielleicht sogar zum Kreuz, weisen darauf hin, beten vielleicht sogar zu Jesus, aber sie strahlen nicht. Sie haben dieses neue Leben aus dem Geist Gottes nicht. Wer glaubt, dass Jesus von Gott gesandt wurde, um für seine Schuld am Kreuz zu sterben, der hat das neue Leben. Und der wird aus dem Geist Gottes neu geboren. Nikodemus kam zu Jesus und ich vermute, er wollte wissen, Jesus, wer bist du? Und Jesus führte das Gespräch zu dem Punkt, dass er fragte, Nikodemus, wer bin ich für dich? Wer ist Jesus für dich? Das ist die entscheidende Frage. Ist Jesus dein Retter, der für deine Schuld gestorben ist? Wenn du das nicht glaubst, verurteilst du dich selbst. Jesus ist nicht der Richter. Er kommt hier nicht als Richter. Er ist dein Retter, aber wenn du das nicht annimmst, verurteilst du dich selbst. Und das ist das Tragische. Wer nicht glaubt, der ist schon verurteilt. Nicht Jesus richtet dich, du richtest dich selbst. Das Todesurteil ist ausgesprochen und rechtskräftig. Wer Sünde tut, muss sterben. Oder im Bild von den Schlangen, wer Sünde tut, hat das tödliche Gift in sich. Er ist dem Tod geweiht. Das Todesurteil ist bereits gefällt. Die Menschheit erwartet nicht ihr Gericht. Es wird nur noch letztlich vollzogen. Das Urteil ist schon längst gesprochen. Aber Gott will nicht, dass die Menschheit verloren geht. Deswegen können wir auf das Kreuz schauen. Wer auf das Kreuz schaut, der wird nicht verurteilt. Der muss nicht mehr in das Gericht, sagt Jesus in Kapitel 5. Wer glaubt, muss nicht mehr ins Gericht. Der braucht das Gericht Gottes nicht mehr zu fürchten. Am Ende des Gesprächs wird es nochmal spannend. Das ist die Stelle, wo wir dann eigentlich müde vom Lesen so ein bisschen abhängen. Aber da kommen nochmal ganz enorm starke Aussagen. Und vor allem da entdecken wir nochmal Nikodemus, seine Situation. Jesus sagt, so geschieht die Verurteilung. Das Licht ist in diese Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Dunkelheit mehr als das Licht. Denn ihr ganzes Tun war böse. Jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht herauskommen. Aber wer das Richtige, wer die Wahrheit tut, der tritt ins Licht. Seine Taten sollen bekannt werden, denn sie sind mit Gottes Hilfe vollbracht worden. Das hier beschreibt jetzt die Situation von Nikodemus. Nikodemus kam bei Nacht zu Jesus. Und jetzt betrachten wir diese symbolische Bedeutung bei Nacht. Nikodemus kam also aus der Dunkelheit, wie hier geht es auch um Dunkelheit, um Licht. Nikodemus kam aus der Dunkelheit an das Licht von Jesus. Jesus hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und das ist jetzt ein ganz spannender Moment, wo er aus der Dunkelheit an das Licht kommt. Die Frage ist nur, ist er ins Licht getreten, beziehungsweise hat er dieses Licht in sein Leben hineinscheinen lassen, wie es in Vers 21 heißt. Wer das Richtige tut, wer die Wahrheit tut, der tritt ins Licht. Also das Licht war neben ihm, Christus. Aber ist er in dieses Licht hineingetreten, in die Gegenwart Gottes? Das ist ein merkwürdiger Ausdruck. Was bedeutet die Wahrheit tun? Man kann sagen, ich kann die Wahrheit glauben oder ablehnen, aber hier geht es um die Wahrheit tun. Jesus meint damit, die Wahrheit akzeptieren. Und die Wahrheit ist, dass wir böse sind, dass wir Schlechtes tun, so wie es hier steht. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir die Dunkelheit lieben, weil es nicht rauskommen soll, wie schlecht wir wirklich sind. Und das kann man jetzt an diesem Nikodemus deutlich machen. Und da kann man es extrem schön deutlich machen, weil das war wirklich ein guter Mensch. Das war ein bibelkundiger, gesetzestreuer, hochangesehener Lehrer. Das war, ich denke, absolut kein böser Mensch, der Nikodemus. Er hat sich noch für Jesus eingesetzt. Und ich glaube, dieser Nikodemus hat moralisch wesentlich besser gelebt als ich. Ich glaube, dem konnte man keine schlimmen Sünden nachsagen. Ja, was war dann so schlecht in seinem Leben? Weil Nikodemus die Wahrheit nicht akzeptiert hat. Und die Wahrheit lautet, Nikodemus ist ein Sünder. Auch wenn er sich noch so an die Gebote hält, Nikodemus ist ein Sünder und kann aus sich heraus vor Gott nicht gerecht werden. Und das hat er sich selbst vorgemacht, weil er gedacht hat, und ich schaffe das alleine. Ich kann vor Gott bestehen. Und das ist die Lüge. Die Wahrheit ist, Nikodemus, so wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Mit einem tadellosen Lebenswandel bekommst du das Gift aus deinem Leben nicht raus. Das geht nicht. Und das ist die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit über uns alle. Und jetzt sitzt Nikodemus beim Licht. Darf dieses Licht jetzt die Wahrheit über sich aufdecken? Lässt Nikodemus zu, dass Jesus das Gift in seinem Leben aufdeckt? Das ist der spannende Moment. Nikodemus befand sich in einem merkwürdigen Zwischenzustand hier. Er hat das Licht nicht abgelehnt. Gegenüber seinen Kollegen im Hohen Rat hat er gesagt, hört erst mal auf ihn, bevor ihr ihn verurteilt. Nikodemus hatte Jesus gehört, aber wir wissen nicht, wie er sich entschieden hat. Und als man Jesus ins Grab gelegt hat, da brachte er teure Öle und Salben, mit denen man Jesus einbalsamiert hat. Nikodemus war nah dran am Tod von Jesus, vielleicht stand er sogar unterm Kreuz und er war bereit, sehr viel zu geben für Jesus. Nikodemus hatte das Licht nicht abgelehnt, aber dürfte dieses Licht die Wahrheit aufdecken in ihm? Wir wissen es nicht, es bleibt offen. Aber wir können die Wahrheit akzeptieren über uns. Und wer durch Gottes Geist diese Wahrheit erkannt hat und jetzt erkennt, dass er verloren ist, der oder die kann glauben zum Kreuz schauen, so wie es auf diesem Bild gezeigt wird. Und er kann zu Jesus beten und das möchte ich jetzt tun und ich lade ein, wer möchte, dieses Gebet für sich so mitzusprechen. So oder ähnlich kann man beten. Jesus Christus, ich komme in dein Licht. In deinem Licht erkenne ich, dass ich schuldig bin und ohne dich verloren gehe. Du hast versprochen, dass Menschen, die dir vertrauen und die an dich glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben werden. Das will ich glauben und dir mein Leben anvertrauen. Nimm mein Leben in deine Hand und lass mich nicht mehr los. Bei dir will ich bleiben, jetzt und in Ewigkeit. Wer so oder ähnlich geboren hat, der darf das Reich Gottes sehen und erleben, Gottes Wirklichkeit. Und das wünsche ich euch. Amen.